von Tag zu Tag. Mit Rainer Rosenberg.
Schönen Nachmittag. Hegemonie und Abhängigkeit, Schuld und Schulden, Bemerkungen zur Eurokrise ist heute das Thema. Mein Gast ist der Ökonom und Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister. Danke, dass Sie gekommen sind und danke auch, dass Sie sich zu dieser jetzt kommenden seltsamen Frage äußern werden. Man hatte die ganzen letzten Wochen von einem Grexit gesprochen, also von einem Aussteigen oder Ausscheiden oder ausgeschlossen werden Griechenlands aus der Eurozone. Die Macht, die das diskutiert und immer wieder diskutiert, ist vor allem Deutschland. Jetzt könnte man sagen, wenn es der deutschen Politik und der deutschen Ökonomie nicht passt, in so einem Haufen mit weicheren Währungsländern zusammen sein, könnte ja auch Deutschland aus dem Euro aussteigen und eine harte Währung machen, eine wirklich harte. Was würde das bedeuten?
Ja, das wäre meiner Ansicht nach sowohl für Europa als auch für Deutschland eigentlich eine Katastrophe. Was Deutschland betrifft, das ist meiner Ansicht nach offensichtlich. Denn wenn die neue deutsche Mark um, sagen wir, 50% aufwerten würde gegenüber dem nunmehr schwachen Euro, würde das bedeuten, dass traditionelle deutsche Exportgüter wie etwa Volkswagen im Vergleich zu französischen, italienischen Autos derart teurer würden, dass eine auf Exporte angewiesene Wirtschaft in eine schwere Krise gerät. Das ist das, was Deutschland zu wenig begreift, dass es dadurch, dass es über Jahrzehnte auf die Exportmaschinerie gesetzt hat, von den anderen Ländern ja viel mehr oder viel stärker abhängig ist als etwa ein Land, das stärker auf die Binnenwirtschaft setzt. Aber für Europa wäre es natürlich auch eine Katastrophe, weil die Tendenz, die wir ja schon in der Griechenland-Krise erlebt haben, dass nämlich Länder oder Ländergruppen gegeneinander politischen Krieg, würde ich fast sagen, führen, sich fortsetzen würde. Und die Europäische Union ist ein Einigungs- und kein Spaltungsprojekt.
Wenn aber die Unterschiede zu groß sind, dass die Einigung für alle unter Schmerzen erfolgt, muss man ja die Frage stellen, was ist an der Konstruktion falsch?
Meiner Ansicht nach liegt es eben nicht an der Konstruktion, sondern es liegt an den Rahmenbedingungen, die seit 30, 40 Jahren herrschen. Das beste Beispiel ist der Euro selbst. Der Euro als Projekt war gegen den neoliberalen Zeitgeist gerichtet, denn er hatte ja zum Ziel, die Freiheit der Devisenspekulation innerhalb Europas endgültig zu überwinden. Aber der Euro wurde eingeführt innerhalb einer finanzkapitalistisch-neoliberalen Spielanordnung und innerhalb dieser Spielanordnung ist es nun möglich, statt mit Währungen zu spekulieren, mit Zinssätzen zu spekulieren. Und genauso hatte die Eurokrise begonnen, dass man gesehen hat, nach der Finanzkrise gibt es ein Land, das am schwächsten dasteht, das ist Griechenland. Und schon begannen Finanzalchemisten mit einem neuen Spiel, der Wette auf den Staatsbankrott. Und hätte es das Spiel nicht gegeben, das begann im Herbst 2009, dann hätten wir uns die ganze Eurokrise erspart, denn erst weil die Zinsen für Griechenland in den zweistelligen und damit unbezahlbaren Bereich stiegen, musste der Rettungsschirm gegründet werden und in der Folge dann eben die Sparpolitik verordnet werden. Auf den Punkt gebracht, nicht die Währungsunion wäre zu überwinden, sondern diese finanzkapitalistische Spielanordnung.
Das heißt, eine Zinsunion wäre anzustreben? Fragezeichen.
Die gibt es ja mittlerweile weitestgehend mit Ausnahme des schwarzen Schafes Griechenland. Das ist ja auch ein wirkliches Phänomen der letzten Monate gewesen, dass verdienstvollerweise die Europäische Zentralbank im Grunde gewisse Regeln, sagen wir, sehr extensiv interpretiert hat und mit der angekündigten Maßnahme in enormem Ausmaß Staatsanleihen zu kaufen, dafür gesorgt hat, dass in ganz Europa die Zinsen auch in den Problemländern Italien, Spanien, Portugal in Niedrigstbereiche gesunken sind. Nur ein Land musste steigende Zinsen in Kauf nehmen, Griechenland. Und interessanterweise erst ab dem Zeitpunkt, als klar war, dass die Syriza gewinnen wird, das heißt ab September 2014. Und hier hat die Europäische Zentralbank eben nicht gegengesteuert. Sie hat eben keine griechischen Staatsanleihen aufgekauft, um diesen Prozess einzudämmen.
Stefan Schulmeister, das klingt jetzt so, als wäre das eine Bestrafung eines Volkes, das eine nicht neoliberal orientierte Regierung gewählt hat oder ermöglicht hat durch die Wahl der Syriza, einer linken Partei.
Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich der Fall ist und dass das auch aus der Sicht der Eliten, sage ich einmal, der Mächtigen, egal ob Sozial- oder Christdemokraten, verständlich ist. Denn die Herausforderung der Syriza und das Ärgernis bestand ja darin, dass diese Partei erklärte, die Politik in ganz Europa der letzten 25 Jahren ist verfehlt. Und das ist natürlich eine Provokation für jene, die genau diese Politik vertreten haben. Noch einmal, sowohl Christdemokraten als auch Sozialdemokraten sind für Sparpolitik, Fiskalpakt und alle diese Rezepturen. Und dass sich das die Eliten nicht bieten lassen können, ist durchaus verständlich, und das drastischste Beispiel ist doch jenes, dass Anfang Juli in dem Referendum 61% der Bevölkerung Griechenland sagten, wir können nicht mehr weiter sparen, und danach die Regierungschefs ein härteres Programm eingefordert haben, als sie vorher angeboten haben. Das heißt, man hat so quasi die Bevölkerung bestraft dafür, dass sie es gewagt hat, gegen diesen Kurs aufzumucken.
Da wäre jetzt aber auch die Frage, wenn man nur dieses Detail hernimmt in dieser Diskussion, dass also ein weniger rigides Sparprogramm zur Abstimmung stand, abgelehnt wurde und dann ein härteres gekommen ist, dann war ja offenbar das erste ein unseriöses Angebot.
Ich denke, dass die gesamte Auseinandersetzung seit dem Wahlsieg des Syriza keine Auseinandersetzung mit Argumenten war, sondern ein Machtspiel. Warum? Weil es eben um das ganz Fundamentale ging. Und in einem Glaubenskrieg, geht es nie um Argumente, sondern da geht es darum, wer mehr Macht hat. Der Herr Schäuble hat es ganz sarkastisch formuliert, als er sagte, auch ein bisschen überheblich gegenüber den griechischen Verhandlern. Politik ist ein Rendezvous mit der Realität. Aber gemeint hat er, es ist ein Rendezvous mit der Macht. Und das hat Griechenland natürlich zu spüren bekommen, dass sie keine Chancen haben gegen eine einheitliche Grundhaltung der anderen Regierungschefs, dass im Prinzip der bisherige Kurs Europas richtig ist.
Stefan Schulmeister, wenn wir nur bei diesem einen Beispiel bleiben, bei dem, man könnte es ja auch Demütigung nennen statt Solidarität, der Verschärfung der Bedingungen nach dem Referendum, was sollen da die anderen lernen, wenn das eine Lernfrage war? Was kann man da lernen? Soll man lernen? Erstens, es ist besser, man beugt sich der Macht. Zweitens, wir zeigen, die sozialen Zustände in einem Land sind uns zumindest kurzfristig egal.
Wieder, es geht sehr stark um Europapolitik, und für jene, die diesen neoliberalen Kurs für richtig halten, ist es natürlich wichtig, an ähnliche Parteien in Spanien und Portugal, die demnächst wählen werden, in Spanien ist es eben die Podemos, das klare Signal zu richten, versucht es erst gar nicht. Denn eine Herde hat natürlich das Bestreben als Herde weiter in die Richtung zu gehen, in die sie bisher gegangen ist, damit sie sich selbst in dem bestätigen kann, wir haben im Wesentlichen nichts falsch gemacht. Ich kann das absolut verstehen, nur nützen wir das nichts.
Aber die Herde ist ja nicht so einheitlicher Meinung. Frankreich ist anderer Meinung als Deutschland. Frankreich ist auch ein großes Land. Spanien ist möglicherweise anderer Meinung als Deutschland. Italien ist anderer Meinung als Deutschland. Der Ministerpräsident Renzi zeigt ja ab und zu auf und sagt, er möchte gerne verhandeln über größere Flexibilität beim Schuldenstand der Länder und Ähnliches. Das heißt, wenn man da die Bevölkerungen zusammenzählt, ist es nicht die Zahl der potenziell Wählenden, sondern es ist eine andere Frage, die da entscheidet.
Ja, sicher. Und besonders ist aber eines zu sagen, erst durch die Griechenland-Krise, jedenfalls in meiner Einschätzung, beginnt Frankreich vielleicht wieder eine etwas kritischere Position gegenüber etwa der Sparpolitik einzunehmen. In den ersten Jahren seiner Präsidentschaft hat Hollande in allen wichtigen Punkten klein beigegeben. Das ist.
Oder war er überzeugt damals?
Nein, das kann ich schwer einschätzen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Denn angetreten ist Hollande bei der Wahl durchaus mit einem sozialen Programm. Das passiert ja bei Sozialdemokraten und Sozialisten immer wieder, dass sie im Wahlkampf die alten Werte sozusagen wieder ins Schaufenster stellen. Wenn sie aber dann selbst Macht verwalten müssen, dann passen sie sich an. Und ich verwende den Ausdruck Herde, natürlich ist das jetzt vereinfachend, deshalb bewusst, weil es ja sozusagen ein Zusammentreffen ist von Medien, also sozusagen dem Grundtenor, der in den Massenmedien, den Printmedien, aber auch Fernsehen und teilweise jedenfalls Radio vertreten wird, der Politik und der Wissenschaft. Ja, die Universitätsprofessoren in ihrer überwältigenden Mehrheit glauben heute noch, dass wenn man die Löhne in Europa kürzt, weiter kürzt, dann wird die Nachfrage nach Arbeit steigen, wenn man die Vorstellung hat, aufgrund einer bestimmten Theorie, dass der Arbeitsmarkt wie der Äpfelmarkt funktioniert und wenn eben jemand auf seinem Äpfelangebot sitzen bleibt, dann hat er einen zu hohen Preis verlangt und wenn er den Äpfelpreis senkt, dann wird er mehr Äpfel verkaufen und wenn wir die Löhne senken, werden wir eben mehr Arbeit verkaufen können.
Aber dennoch kann man nicht mehr Äpfel essen, als man essen kann.
Diese Analogie würde ich nicht ganz gelten lassen. Erstens kann man natürlich zum Beispiel billigere Äpfel statt Weintrauben oder Birnen essen. Und zweitens geht es ja bei der Arbeit, deswegen ich bin ja gegen diese Analogie zwischen einem Gütermarkt und dem Arbeitsmarkt. Bei Arbeit ist es ja nicht so, dass man sagen könnte, um jetzt bei der Äpfelanalogie zu bleiben, wir können eben nur so und so viele Arbeitskräfte brauchen, daher müssen 30 Millionen Europäer arbeitslos sein, sondern es ist ja ein weites Feld von Aufgaben in Europa zu bewältigen, wofür wir Arbeitskräfte brauchen würden. Wenn wir wirklich den Klimawandel nachhaltig bekämpfen, wenn wir wirklich die Bildungschancen von Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere Kinder, verbessern wollen, wenn wir wirklich die Armut bekämpfen wollen, wenn wir wirklich Schulabgänger sozusagen bewahren wollen, davor auf die schiefe Bahn zu geraten.
Wenn wir keinen Pflegenotstand haben wollen.
Ja, für alle diese nützlichen Tätigkeiten würden wir ja Menschen brauchen. Das Problem ist nur, dass diese Tätigkeiten ihrem Wesen nach ohne staatliche Intervention, muss nicht der Staat immer selber machen, aber ohne staatliche Aktivitäten nicht zustande kommen. Und dem steht natürlich das neoliberale Spardiktum entgegen, mehr privat, weniger Staat. Dann haben wir private Arbeitslose.
Es steht aber auch das, was man sich so denkt, entgegen, wenn man das Geld nicht hat, kann man sich's nicht leisten. Wer soll denn das bezahlen?
Das Geld, bitte sehr, das schafft man ja aus dem Nichts. Die Zentralbank zeigt uns ja jeden Monat, dass sie sozusagen aus dem Nichts einfach Geld schafft oder Liquidität, sagen wir so. Sie kauft eben den Banken und anderen Staatsanleihen ab und die verfügen jetzt über Zentralbankgeld. Das ist ganz vernünftig, führt dann nicht zu einer Inflation, wenn, wie derzeit in Europa, Millionen Menschen arbeitslos sind. Also Geld ist überhaupt nicht knapp, aber in einer bestimmten wirtschaftswissenschaftlichen Tradition, eben, ich sage vereinfachend, dem Monetarismus oder Neoliberalismus, ist eben diese meiner Ansicht nach völlig falsche Vorstellung dominant.
0800 22 69 79 Bemerkungen zur Krise des Euro und Krise Griechenlands. Und bevor ich die Hörerinnen und Hörer einlade, mit uns zu sprechen, noch ein Satz in einem soeben erschienenen Aufsatz. Herr Schulmeister, schreiben Sie: Bezeichnend ist, dass nur in der deutschen Sprache das gleiche Wort moralische und ökonomische Schuld bezeichnet, nämlich Schuld. Und das ist ein Hinweis quasi auf die Psychologie deutscher Austerität?
Ja, sicher hat das damit viel zu tun, dass aus einer langen Tradition heraus in Deutschland das Sparen, also das Nicht-Ausgeben, positiv konnotiert ist, positiv besetzt ist. Und daher kann oder konnte die Kanzlerin Merkel mit so Sprüchen wie so, wie die schwäbische Hausfrau eben nicht mehr ausgibt, dass sie einnimmt, so muss es auch der Staat tun.
Was ja wirklich ein Unsinn ist.
Was ein katastrophaler Unsinn ist, der natürlich damals in den späten 20er Jahren mit in die Weltwirtschaftskrise geführt hat. Aber sie kann trotzdem damit punkten. Was viel zu wenig gesehen wird, ist, dass in der Zeit, in der alle in Europa einen voll sozialversicherten Arbeitsplatz hatten, 15 Jahre lang hatten wir Vollbeschäftigung, die Menschen immer über ihre Verhältnisse in dem Sinn lebten, als sie sagten, heuer haben wir unseren Kärntenurlaub geleistet, nächstes Jahr fahren wir nach Italien, heuer haben wir uns meinetwegen das gekauft, nächstes Jahr leisten wir uns was Besseres. Das heißt, man hat sich jedes Jahr ein bisschen mehr geleistet als im letzten Jahr. Und das ist sozusagen die Triebkraft von Wirtschaftswachstum, ja? Denn die Unternehmer produzieren dann gerne mehr, wenn sie sehen, sie können es auch verkaufen.
Erster Anrufer, Herr Egger, schönen Nachmittag.
Ja, schönen guten Tag, Egger. Folgendes, ich war immer dafür für eine europäische Währung. Aber in erster Linie hätte der Euro nur als zweite Weltwährung eingeführt werden sollen und erst später hätte man an die nationale Währung dann denken können. Und ich kann mich erinnern, Gaddafi und Hussein haben immer gesagt, gerne wäre viel lieber, wenn sie das Öl in Euro zahlen täten und nicht in Dollar. Ne? Und schuld an dem Ganzen sind ja primär die Amerikaner. Die Amerikaner haben genau diktiert, welchen Kurs seinerzeit, wie der Euro eingeführt worden ist, der Euro zum Dollar haben soll. Sie haben auf ihren Profit halt hingearbeitet und die Europäer haben das alles akzeptiert und haben sie auf den Kopf machen lassen. Und jetzt sehen wir ja die Probleme in Griechenland. Griechenland ist ja nur der Gipfel des Eisbergs. Sie müssen immer bedenken, Herr Schulmeister, jedes Land hat andere Muskelkraft, Industrialisierung, andere Steuern, andere Abgaben, andere sozialen Einrichtungen. Und man kann da nicht einfach von heute auf morgen eine neue Währung einführen und alles rein so wie gehabt. Das ist eben der Unterschied zwischen was vorher war. Da hat es die Maut gegeben, da hat es den Zoll gegeben und die Währung. Jedes Land hat eine andere Währung gehabt. Und die Italiener haben permanent abgewertet und haben sie so immer über Wasser gehalten. Und seit dem Krieg hat das noch ganz normal funktioniert. Nur die Deutschen und die großen Konzerne haben halt geglaubt, wir führen eine Euro-Währung ein, dann können die kleinen Länder nicht mehr abwerten. Und darum hat ja Deutschland heute den größten europäischen Exportumsatz. Nicht? Aber das kann es ja nicht sein, dass dann die Arbeitslosen die Importe zahlen und ja, ein paar Länder, was sicher 4, 5 Monopole auf der Welt, wo die Hälfte wahrscheinlich amerikanische sind, die diktieren uns halt. Nicht?
Danke, Herr Egger, jetzt sind so viele Themen angesprochen, ein paar werden wir jetzt, glaube ich, besprechen können, Herr Schulmeister.
Ja, Sie haben viele wichtige Themen angesprochen. Das eine ist die Rolle sozusagen des Dollars als Weltwährung. Natürlich würden das die USA nicht sehr gerne sehen, wenn der Euro sozusagen langfristig den Dollar übernehmen würde in dieser Rolle. Aber diese Gefahr besteht mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Das Wichtigste, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Die Vorstellung, dass nationale Währungen und damit die Möglichkeit der Italiener, der Griechen, der Spanier, ihre Währung abzuwerten, dass das ein wirkliches Allheilmittel ist, halte ich für nicht richtig. Denn wir hatten ja gewissermaßen den Euro schon zwischen 1950 und 1971. Das heißt, 20 Jahre lang hatten wir feste Wechselkurse und gerade die südeuropäischen Länder haben damals ihre Währungen nicht abgewertet, was im Prinzip möglich war. England hat es zum Beispiel abgewertet, aber nicht die Südeuropäer. Und was sehen wir? Über 20 Jahre haben Länder wie Spanien, Griechenland viel mehr aufgeholt wirtschaftlich, als in den nachfolgenden nahezu 30 Jahren, in denen sie immer wieder abgewertet haben, aber das dann wiederum durch die Inflation wettgemacht wurde. Der große Unterschied war aber, dass das System fester Wechselkurse eingebettet war in eine Spielanordnung, in eine Art und Weise, wie das System Wirtschaft aufgestellt war, die generell Unternehmertum besser gestellt hat als jede Art von Finanzspekulation. Es ging also nicht nur um feste Wechselkurse, sondern niedrige Zinssätze, schlafende Aktienbörsen. Der Grundsatz, lassen wir unser Geld arbeiten, hat damals keine Rolle gespielt. Und hier bestand also eine gewisse Kohärenz. Die Dinge haben zusammengepasst. Der Euro hat aber tatsächlich nicht zusammengepasst zu dieser finanzkapitalistischen Spielanordnung, in der wir seit 30 Jahren leben. Und es ist dieser Widerspruch und aus meiner Sicht als Konsequenz die Notwendigkeit, nicht den Euro aufzugeben, sondern die Spielanordnung, die früher oder später sich sowieso zerstören wird.
Das heißt, der Finanzkapitalismus ist für Sie das Problem, nämlich genau. Die Wirtschaft, die nur darauf beruht, dass man mit Geld handelt sozusagen. Also jetzt einmal grob vereinfacht und nicht mit Produkten, sondern mit nicht mit handfesten Produkten, sondern mit Finanzprodukten. Dadurch können auch bei Immobilien Blasen entstehen, aber dadurch entstehen diese Blasen, die dann irgendwann nicht mehr finanzierbar sind.
Ja, natürlich. Es geht einfach darum, um die Wechselwirkung. Sobald Sie die Finanzmärkte entfesseln, werden Sie auf der einen Seite sehen, dass die Schwankungen von Rohstoffpreisen, von Aktienkursen, Wechselkursen, Zinssätzen immer mehr zunehmen. Und das hat jetzt zwei Effekte. Die Unternehmer werden zu Recht weniger real investieren, weil sie sagen, die Welt ist unsicherer geworden. Es hat ja alles begonnen mit der Dollarabwertung 1971 und dem ersten Ölpreisschock als Reaktion der OPEC-Länder 1973. In einer solchen unsicheren Welt fragen sich dann die großen Konzerne, ursprünglich der Realwirtschaft, ja, was machen wir mit unserem Geld sozusagen? Und große Teile der Realwirtschaft beginnen selber auf den Finanzmärkten.
An der Börse kann man viel schneller reagieren, als wenn man ein neues Produkt entwickelt und darin investiert hat.
Aber jetzt entsteht das Problem, weil der Grundsatz, lassen wir unser Geld arbeiten, muss scheitern, weil Geld eben nicht arbeitet. Was dann passiert, ist, dass immer mehr Finanzvermögen geschaffen werden, sozusagen am Papier, wo real nichts dahinter steckt. Und das führt dann in einen Zusammenbruch. Am besten ist es jetzt absehbar in China, nicht? Wo einfach die Börsen derartig explosiv gestiegen sind in den letzten 14 Monaten, dass jetzt ein Crash fast nicht mehr zu vermeiden ist. Und der Gesamteffekt ist natürlich ein zutiefst destruktiver, ja? Denn wenn die Aktienkurse einmal um 100% steigen und dann wieder aufs Ausgangsniveau fallen, ist es nicht so, dass man sagen kann, okay, wie gewonnen, so zerronnen, sondern da werden ja auf diesem Weg Vermögen umverteilt und es bleiben immer Leute übrig, die Verlierer sind und das sind meistens die sich nicht so gut auskennen.
Nächster Anrufer, Herr Fernbach, schönen Tag.
Ja, schönen Tag auch die Herren. Ich habe an Herrn Dr. Schulmeister eine kleine Frage und zwar in der ganzen Griechenland-Krise habe ich die Empfindung gehabt, dass hier eine Partei, die Syriza, gewählt wurde, welche einen Gegenstandpunkt gegen diesen neokapitalistischen, darf ich das Wort Wahnsinn verwenden, es ist nicht ganz korrekt jetzt in dem Zusammenhang, versucht einzuhalten. Und jetzt ist Folgendes passiert aus meiner Sicht als Zeitungleser nur. Man hat Nein zu einem System gesagt, aber man hat kein Ja oder irgendein konstruktives Element eingebracht, wo man sagt, ja, so geht's nicht, aber so müsste es eigentlich gehen. Ich vermisse in all den Parteien, soweit ich sie kenne, die ein Alternativen suchen, konzeptuelle Ansätze, die wählbar sind, die den Menschen mitteilbar gemacht werden, dass man sagt, da ist ein neues Konzept, das das negiert, weil das führt uns in die falsche Richtung. Sehen Sie in der Zukunft politische Parteien heranwachsen? Und die Syriza war es scheinbar nicht. Und die Proton oder wie die heißen, die sind es scheinbar auch nicht, die wirklich mit Konzepten kommen, die Alternativen bieten. Das ist meine Frage. Danke.
Stefan Schulmeister.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es hat natürlich schon mit diesem Kriegszustand zu tun, in dem sich Griechenland befand, ideologisch jetzt mit den anderen Ländern. Denn gerade der Yannis Varoufakis hat gemeinsam mit zwei anderen Ökonomen, einem Engländer, einem Amerikaner, auf Deutsch kam es, glaube ich, erst im Jänner heraus, ein Buch herausgepackt, 4 konkrete Vorschläge zur Überwindung der Eurokrise. Das ist ein sehr pragmatisches, nicht linkes Büchlein, das aber komplett ignoriert wurde. Ein anderes Beispiel wäre, dass in den Medien in den letzten Monaten immer wieder gesagt wurde, die Griechen liefern nichts. Also es gab die Eurogruppentreffen und die Minister haben gesagt, die Griechen haben gar nichts vorgelegt. Das ist wirklich eine blanke Lüge gewesen. Es sind 47 Seiten dicke Papiere im März sozusagen vorgelegen und die konnte man sich auch im Internet runterladen.
Und die waren nicht blanker Unsinn, Fragezeichen?
Sie waren nicht blanker Unsinn, aber hier gebe ich dem Herrn Fernbach schon recht. Sie hatten konkrete Vorschläge für die akute Überwindung der Krise. Also was kann jetzt mit den Staatsfinanzen in Griechenland passieren? Und wenn ich den Herrn Fernbach richtig verstehe, und das unterstütze ich voll, erhofft er sich ja sozusagen eine grundlegende Neuorientierung und ein Programm, das zeigt, wie man eine solche grundlegende Neuorientierung schaffen könnte. Und es fehlt ein bisschen. In aller Bescheidenheit darf ich sagen, vor 5 Jahren habe ich diese jetzige Krise ganz klar kommen sehen, habe ein Buch geschrieben, das hieß ein New Deal für Europa. Mit New Deal war bewusst angeknüpft an Roosevelt. Warum? In einer Situation der Depression und Verzweiflung ist dieses New Deal-Denken des Roosevelt, also nicht ausgehen von irgendwelchen Weltanschauungen und Ideologien, sondern sehr pragmatisch von den konkreten Problemen, Jugendarbeitslosigkeit, Armut, die soziale Lage der Farmer etc. Und der New Deal des Roosevelt war sozusagen so ein pragmatisches, auch Sammelsurium, kann man ruhig sagen, unterschiedlichste Maßnahmen, um die einzelnen Probleme zu mildern. So etwas Ähnliches sollte es für Europa geben. Aber solange politisch gesprochen keine der beiden Traditionsparteien, auch wenn sie immer kleiner werden, Sozialdemokratie und Christdemokratie, zu ihren Werten zurückfinden, ja, die haben ja beide die Identität verloren. Die wissen ja nicht mehr, wofür sie stehen. Und wer seine Identität verliert, der verliert auch die Orientierung. Und daher ist natürlich meine Befürchtung, dass es politisch eher weiter nach rechts zu den Populisten geht, als zu Aufklärern.
Nur eine kleine Frage. Umsatzsteuer nicht auf jedes Produkt, sondern auch auf Finanztransaktionen?
Ja, wäre sicher ein vernünftiges Konzept. Ich habe das ja schließlich 2008 entwickelt und hätte nicht gedacht, dass es bis zur Europäischen Kommission vordringt. Aber politisch derzeit chancenlos.
Ja, wieso sind die Finanzkapitalinteressierten stärker als die Millionenbürger, die bei jedem Backerl irgendwas 20% Mehrwertsteuer zahlen?
Ja, das ist eben das Problem, dass tatsächlich Demokratie derzeit nicht mehr wirklich gelebt werden kann. Denn Demokratie würde ja voraussetzen, dass eine der größeren Parteien den Wählern eine echte Alternative bietet. Aber das ist in fast keinem europäischen Land der Fall. Griechenland und jetzt vielleicht Spanien mit der Podemos sind erste Fälle, wo Parteien, in dem Fall aus dem linken Spektrum, antreten und sagen, wir wollen es grundlegend anders machen. Aus dem rechten Spektrum gibt es das natürlich schon lang. Da haben wir natürlich die Freiheitlichen, die Front National und ähnliche Protestparteien, deren Stärke aber natürlich auch nicht darin liegt zu sagen, wie es geht, was gemacht werden soll, sondern eher im Negativen sozusagen die Unzufriedenen anzusprechen.
Und in Griechenland gab es die goldene Morgenröte.
Ja, natürlich.
Und gibt sie noch immer.
Gibt sie noch immer, aber ich finde das schon beeindruckend, wie immer man sonst zu links oder rechts steht, dass in einem Land, wo Menschen so sehr deklassiert wurden wie in Griechenland, dass es nicht zu einem massiven Rechtsruck kam, sondern eher zu einem Zuspruch für eine Partei, die ein soziales und gemeinschaftliches Europa will.
Frau Baumann, bitte.
Ja, guten Tag. Ich habe selbst ein Jahr in Griechenland gelebt, also ich kenne die Mentalität sehr genau. Und ich bin schon etwas verwundert, dass jetzt nicht angesprochen wird, dass eigentlich die Bevölkerung, also dass die handelnden Personen in Griechenland gar nicht in der Lage sind, diese Misere zu lösen. Es bräuchte eine Regierung oder von Technokraten von verschiedenen europäischen Ländern, die dort wirklich installiert werden und dort sozusagen beginnen zu regieren. Wie sonst ist erklärbar, dass die Räder noch immer steuerfrei sind? Es gibt eine Liste der Schweizer Banken, die wird gar nicht beachtet. Da stehen wirklich die Leute drauf, die Steuerflucht begangen haben. Das heißt, die handelnden politischen Persönlichkeiten in Griechenland, egal ob das jetzt von PASOK war oder von den Konservativen oder die jetzige Regierung, die stehen unter Kuratel von bestimmten Kräften. Und wer sind diese Kräfte in Griechenland? Das ist einmal die orthodoxe Kirche, fast steuerfrei, hat Riesenbesitzungen und natürlich auch die Räder, die sind fast sakrosankt. Und jetzt kommt noch etwas anderes dazu, das muss auch einmal gesagt werden, wie denken die Griechen? Die Griechen waren 500 Jahre lang unter türkischer Herrschaft und in der Zeit hat sich diese Mentalität herausgebildet. Wir bezahlen keine Steuern dieser Regierung und die Regierung betrügt uns und das hat sich eigentlich genetisch festgelegt. Das heißt, das Volk sieht überhaupt nicht ein, Steuern zu bezahlen und die politisch handelnden Personen haben sozusagen eigentlich nur in ihre Taschen gewirtschaftet. Summa summarum kann gesagt werden, diese handelnden Personen sind nicht in der Lage, dieses Griechenland sozusagen aus der Krise zu führen. Griechenland braucht eine externe oder intern, eine externe Regierung.
Frau Baumann, danke. Die Frage, das ist ja eigentlich die Troika-Idee gewesen. Und gleichzeitig muss man anmerken, es gibt zahlreiche ausländische Firmen, die in Griechenland große Steuerschuldner sind.
Sicher, aber meine Grunddiagnose lautet einmal, und ich bin in Griechenland seit 1964, als ich mit 17 Jahren zum ersten Mal bei Autostoppen unterwegs war. Und in den insgesamt 58 Jahren zwischen 1950 und 2008 hat Griechenland große Strukturprobleme. Aber wer regelmäßig in diesem Land war, trotz all dieser schlechten Situation, Steuermoral, Klientelismus, Korruption etc., kann man nicht sagen, man hätte nicht ein Land besucht, in dem sich einigermaßen leben lässt, bei allen Mängeln. Die Katastrophe beginnt 2008 und nicht früher. Und daher müssen wir schon die Ursachen in diesen letzten Jahren suchen. Und ich bin gerade dabei, bis ins kleinste Detail die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Troika mir anzusehen. Und das ist auch historisch im Vergleich schlicht und einfach eine Katastrophe gewesen. Ich kann nicht den Arbeitslosen pro Kopf die Unterstützung um 60% kürzen, die Gehälter im öffentlichen Dienst um nahezu 30% etc. und glauben, dass das nicht die Wirtschaft ruiniert.
Sagen ja auch viele schon, oh, das war falsch.
Ja, das sollten mehr sagen. Aber wo die Frau Baumann sicher recht hat, ist, dass natürlich Griechenland besonders durch diese beiden Familien, Karamanlis und Papandreou, ich meine, ein groteskes politisches System entwickelt hat über Jahrzehnte. Aber da kommt jetzt eine neue Gruppierung, die keinesfalls ein linksradikales Programm hat. Man braucht nur das Gesicht des Herrn Tsipras, tut mir leid, anschauen. So schauen nicht irgendwelche Revolutionäre und gewalttätige
Leute aus. Also ein Plädoyer Demokratie statt Protektorat von Stefan Schulmeister am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Diskussion. Morgen reisen wir per Drohne und nicht körperlich. Rainer Rosenberg sagt auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören.